FMCG Dark Pipes.
Der B2B FMCG Expertentalk.
Er bringt innovative deutsche Food-Startups mit etablierten Playern der FMCG-Branche zusammen. Mit seiner Leidenschaft, neue Ideen zu fördern, hat er das New Food Festival ins Leben gerufen. Eines der wichtigsten Branchentreffen der Foodwelt. Marc Leinemann von Crowdfoods.
Viel Spaß. Okay, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FMCG Dachvibes. Heute zu Gast Marc Leinemann von Crowdfoods.
Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Danke für die Einladung.
Ja, Marc, wir haben zu danken. Schön, dass du da bist. Die aktuelle Situation im Lebensmittel-Startup-Ökosystem, die ist sicherlich spannend. Bevor wir darauf zurückkommen, wer bist du? Was machst du? Warum machst du das? Wie ist dein Weg? Und wie kommst du in diese Food-Startup-Agritech-Welt?
Ja, angefangen hat das so 2016, 2017. Ich habe damals mit einem Freund hier am Bodensee, wir hatten die Idee, Food-Startup-Produkte in die Schweiz zu importieren, haben uns da irgendwie mit dem falschen Distributor zusammengetan, auf die Schnauze geflogen, wie man so schön sagt, haben uns dann gefragt, irgendwie ein Startup-Verband gab es alles nicht, dann haben wir hier unten angefangen, Events zu machen und daraus ist dann eigentlich Crowdfoods entstanden als Verband, erstmal nur für Food-Startups, mit der Idee im Prinzip, Food-Startups mit den richtigen Leuten im Food-Ökosystem zu vernetzen, also nicht, dass du da irgendwie dann plötzlich abgezogen wirst oder reinfällst auf irgendwas. Ja, und dann Pressemitteilung rausgegeben, das haben alle drüber berichtet und alle haben gesagt, super, endlich tut mal jemand was in dem Sektor und dann haben wir gesagt, gut, dann müssen wir wohl weitermachen, haben dann den ersten, unsere erste Food-Startup-Konferenz gemacht am Bodensee, haben dann irgendwie über 200 Leute und genauso wie wir uns vorgestellt hatten, Einkäufer aus dem Foodhandel, Retail, Investoren, Abfüller, Startups aus dem Ökosystem. Und gab auch erste tolle Erfolge. Also es war der Einkäufer von den Foodstarter-Regalen von Edeka war da und hat irgendwie ist dann mit 3 Tüten rausgelaufen. Hinterher waren 10 Startups, die dort ausgestellt haben, dann auch bei Edeka Foodstarter gelistet. Investor aus Liechtenstein ist beim Berliner Startup eingestiegen. Und so hat das alles begonnen. In der Pandemiephase natürlich alles digital umgeswitcht. Dann 23 die nächste große Konferenz, dann schon mit 90 Ausstellern. Und da ist dann die Stadt Stuttgart auf uns aufmerksam geworden und hat gesagt, wollt ihr das Ganze nicht nach Stuttgart umziehen, weil wir bauen hier gerade ein Food-Ökosystem auf mit Accelerator und so weiter. Und ja, seitdem machen wir jetzt unsere Konferenz dort. Ja, und sind als Verband aber auch überall unterwegs, also unterstützen da beispielsweise die bei der Anuga Horizon immer ein bisschen und natürlich auch mit Netzwerkevents. Haben jetzt auf der Grünen Woche wieder so ein Meetup gemacht mit einigen der deutschen Ernährungswirtschaft, einfach um, sag mal, etablierte Bereich, Gastrobereich mit neuen Playern, mit neuen Startups zusammenzubringen.
Okay, das Ganze kommt ins Rollen. Apropos Rollen, wie siehst du deine Rolle? Also ich sag mal so, die Branchenentwicklung sieht so aus, nachhaltige Lebensmittel und innovative Lieferketten stehen aktuell stark im Fokus. Ja, und jetzt zu deiner Rolle, also in Bezug auf Food-Startups in diesem Wandel, welche Trends aus dem Branchenmagazin findest du besonders spannend oder zukunftsweisend?
Ja, schwieriges Thema, ne? Nachhaltigkeit muss man sich ja auch leisten können und aktuell hast du natürlich auch überall einen Kostendruck auf der ganzen Geschichte. Deshalb Nachhaltigkeit ist immer gut, wenn es Sourcing sicher ist, wenn ich günstig sourcen kann, in Anführungsstrichen, weil die Inflation, die treibt ja auch. Welche Bereiche sind da besonders spannend? Also wenn wir jetzt über klassisch Lebensmittel nachdenken, dann natürlich alles, was Richtung Functional Food geht, ist sehr, sehr spannend. Es kann die Ausprägung haben, dass es, ich sag mal, natürlich healthy ist, man eben mit natürlichen Zutaten in diese Richtung arbeitet. Ja. Den zweiten Bereich, die ganzen Entwicklung in dem Plant-Based Meat Alternative Bereich, weil wir da mittlerweile bei den Preisen in komparativen Kostenvorteil kommen, auch gegenüber normalen Fleisch, was durchaus den Markt ändern kann. Ne? Also Planted Steak kostet Gramm mittlerweile weniger als das Fleisch in der Fleischtheke bei Edeka.
Das ist Wahnsinn. Also ich lese in der aktuellen Lebensmittelzeitung auch so eine unglaubliche Zahl. Für jeden, der nicht so mit diesen pflanzlichen Alternativen so vertraut ist. Ja, was schätzt du, wie viele Startups es da pro Jahr gibt? Du wirst es wahrscheinlich wissen, aber die Zahl, die hat mich doch ziemlich umgehauen. Einfach mal jetzt so eine Frage an dich.
Du meinst jetzt, wie viele Startups aktuell im Food-Bereich unterwegs sind, wird so ungefähr auf 2000 geschätzt.
Oh, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut.
Ist halt die Frage, wie definiere ich Food, ne? Und wir definieren Food ja über die ganze Kette. Das heißt, hier gehören auch noch die Agri-Tech-Startups dazu. Da gehören die Retail-Tech-Startups dazu, wo sich sehr, sehr viel tut, gerade mit in Verbindung mit KI, also Predictive Buying-Prozesse, also dass ich Absatzprognosen besser machen kann. Da gehören aber auch die Gastrotech-Startups dazu, wo sehr, sehr viel Potenzial ist, weil die Gastronomie halt noch nicht wirklich smart ist, wo man aber sehr viel Effektivität und Effizienz noch rausholen kann bei den Prozessen, bei der Zubereitung, Food Waste, bei der Planung. Und gerade die Gastronomie hat ja das große Problem, dass sie auch Mitarbeiterprobleme hat. Also finden nicht genügend Mitarbeiterfachkräftemangel dort. Und deshalb ist es umso wichtiger, mit Prozessen zu unterstützen, sodass du aus, ich sag mal, nicht Köchen auch Köche machen kannst durch entsprechende Vorbereitungen an den Stationen und so weiter und so fort.
Okay, also du hast jetzt schon so ein bisschen auch andere Fragen mitbeantwortet. Das Thema Finanzierung zum Beispiel, da sagtest du, Nachhaltigkeit muss man sich leisten können und beim Trend hast du gesagt, Functional Food ist nach wie vor ein Trend. Dann ist aber auch das Thema Skalierung, also das, was ihr anbietet, ich sage jetzt mal Crowdfoods, was macht ihr? Ihr seid auch so ein bisschen der Wegbereiter. Crowdinvesting wird oft als ein neuer Weg diskutiert. Welche Chancen siehst du darin und wie unterstützt Crowdfoods diese Modelle?
Crowdinvesting ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Ansatz, weil wir sehen aktuell auch im Markt, dass sich Investoren zurückhalten. Crowdfunding selber hat natürlich ganz andere Ziele auch irgendwo und bringt auch nicht die Menge an Geld, die so ein Startup braucht. Es gibt ja verschiedene Crowdinvesting-Plattformen. Sind wir also offen. Die können sich auch gerne bei uns melden, wenn sie da neue Modelle haben. Also ich finde es einen sehr, sehr guten Ansatz als alternative Finanzierungsform für Startups, gerade am Anfang, für Late-Stage-Scale-Ups. Ich glaube, da ist der Markt noch nicht entwickelt genug, aber es ist halt eine tolle Sache, um alternativ sich zu finanzieren, wenn Banken sowieso schon seit Jahren nichts machen und der ein oder andere Food-Investor aussteigen will.
Thema Innovation und Digitalisierung, technologische Entwicklung gibt es rauf und runter, künstliche Intelligenz, Automatisierung, alles Buzzwords, die hier als Game Changer angeführt werden, natürlich auch in der Lebensmittelbranche. Welche Technologien findest du besonders vielversprechend?
Also ich finde sehr vielversprechend, läuft auch schon seit einigen Jahren, ist, glaube ich, sogar im Einsatz bei der Schwarzgruppe eben das ganze Thema eben KI in der Absatzplanung für die Vorhersage von zukünftigen Kaufverhalten der Konsumenten. Die können schon relativ genau sagen, wie der Absatz in 2 oder 3 Wochen sein wird und dementsprechend können sie dann auch anders einkaufen. Also wenn die wissen, in 2 Wochen brauchen wir nur, keine Ahnung, 1 Million Liter Milch, bestellen sie auch nur so viel. Das führt dazu, dass ich natürlich weniger, ich sag mal, Food Waste in der Kette habe. Ich habe eine genaue Planung, damit auch geringere Kosten irgendwo im Handel, bisschen bessere Marge in dem Sinne dann auch für den Händler. Das finde ich sehr, sehr spannend, weil dieses Thema kannst du auf die Gastronomie umwälzen, das kannst du im Prinzip auch auf die Landwirtschaft umwälzen, das kannst du auf die Food-Weiterverarbeitung für die Food-Hersteller umwälzen, weil wenn du diese Daten transparent hast, kannst du viel, viel genauer planen. Oftmals weiß man das nicht so genau oder ist vielleicht höchstens bei Wetter, also Eisproduktion, Getränkeproduktion und so weiter. Ich weiß, es wird ein heißer Sommer, also muss ich mehr produzieren. Das finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema. Und KI ist auch im Bereich der, Prozesse, Rezeptur, Kreation, sehr, sehr interessant. Oftmals ist es so immer noch, dass die Produktentwicklung, die haben da ihre Zutaten da und das ist alles in der Excel-Liste. Das ist also, und das wird ersetzt durch KI. Und das ist dann eigentlich sehr spannend. Man muss allerdings immer dazu sagen, es gab ja schon Versuche, da wurden Getränke mit KI, Rezeptur für Getränke von KI entwickelt, da musste der Produktentwickler nochmal ran. Autonomes, selbstlaufendes Ding ist definitiv nicht, das funktioniert nicht, aber es kann dir, glaube ich, einiges an Geschwindigkeit bringen bei der Produktentwicklung.
Und das kann natürlich auch gerade Thema Kosteneinsparung, gerade Startups natürlich in die Karten spielen, völlig verstanden, aber es bleibt ein Assistent. Okay.
Ich würde es, vielleicht um das zu ergänzen, ich würde es nicht als Kosteneinsparung sehen, sondern ich würde es als höhere Flexibilität und höhere Schnelligkeit sehen.
Ja.
Dann muss ich, bezogen auf die Zukunft, muss man sich vor Augen halten, dass wir instabilere Lieferketten beziehungsweise instabileres Sourcing bekommen. Wir haben ja aktuell das Problem, Kakao ist, was die Börsen angeht, bei $10,000 angelangt, in die Höhe geschossen, von 1.000 auf über 10.000. Und damit stellt sich für ein Startup, aber genauso für ein Großunternehmen die Frage, was kann ich als Ersatzstoff nehmen? Und diese Volatilität bei den verschiedenen Rohstoffen, die führt dazu, dass die Planung immer kurzfristiger wird. Also ich muss immer flexibler werden bei der Rezepturanpassung. Man sieht jetzt aktuell, die großen Unternehmen passen ihre Rezepte an. Das heißt, jetzt Orangensaft zum Beispiel, Granini, ist nicht mehr 100% purer Orangensaft, dann ist nur noch Nektar, weil die Hälfte mit irgendeiner Zuckerlösung aufgefüllt wird, weil der Orangenpreis einfach auch durch die Decke gegangen ist. Das heißt, ich muss sehr, sehr schnell meine Rezepturen anpassen. Das kann ich mit dem bisherigen System mit so einer Excel-Liste und irgendwelchen Zetteln irgendwie, kann ich das nicht so gut machen, als wenn ich eben KI-unterstützt Rezepturen anpasse und damit bin ich schneller, auch in der Anpassung an die Marktvolatilität und vielleicht auch veränderte Konsumentengewohnheiten.
Ja, natürlich. Ja, Konsumenten setzen zunehmend auf pflanzenbasierte Produkte. Das ist ja auch ein Trend oder eine Gewohnheit geworden. Wie sollten Startups darauf reagieren, um ihre Zielgruppen zu erreichen?
Das ist der Konsument, das schizophrene Wesen, so wie man so schön sagt. Es ist ganz klar so, dass der Konsument mehr Richtung Flexitariertum, Richtung pflanzenbasierte Ernährung tendiert. Das ganze Thema hebt aber, ich sag mal, die Umsätze steigen, aber es hebt noch nicht so ab, dass du in eine riesige Skalierung gerade kommst. Ne? Also wir haben gleichzeitig immer noch den Trend, dass die Leute mehr Fleisch konsumieren, warum auch immer, oder immer nach wie vor sehr hohen Anteil an Fleischkonsum haben. Entscheidend ist bei den pflanzlichen Alternativen sind eigentlich zwei Dinge, dass es schmeckt und dass ich ein gutes Branding aufbaue. Mit dem reinen Argument von wegen, hey, du ernährst dich gesünder oder du rettest die Umwelt oder CO2-Abdruck, diese rein funktionalen Nutzen, die ziehen nicht. Ich muss halt eine Brand aufbauen. Und ja, wenn ich eine Brand aufgebaut habe und wie gesagt dann auch noch beim Preis her, also ich kann das nicht unendlich teurer machen, es sollte preisgleich sein oder sogar günstiger.
Ja.
Dann, und da ist Planted ein wirklich gutes Beispiel, sie sind jetzt im Preis ein bisschen günstiger, sie haben eine gute Brand aufgebaut, die sind allerdings auch herausragend, was die Positionierung gerade angeht. Ne?
Ja, also die Markenbildung hat dort gut funktioniert, das hast du angesprochen, der schizophrene Konsument, den müssen wir uns natürlich immer auch im Geiste denken, das heißt, wir können nicht nur gute Produkte machen, sondern wir müssen auch gutes Storytelling betreiben, was auch immer wichtiger wird für den Erfolg. Wie wichtig findest du eine starke Marke für ein Food-Startup, hast du eigentlich damit beantwortet und wie kann man das am besten angehen?
Ja, wie kann man das am besten angehen? Es sollte schon eine transparente, wahre, ehrliche Story sein in irgendeiner Form. Sie kann natürlich auch völlig künstlich sein, wenn sie jetzt, ich sag mal, in die witzige Form geht. Ne? Also man muss aber sich dabei wirklich auch immer vor Augen halten, weniger ist mehr. Es muss eine einfache Story sein. Sie muss, gerade wenn ich skalierbares Produkt habe, was sag mal im Rewe oder Edeka für jeden Konsumenten käuflich sein soll, es darf halt nicht zu spitz sein. Na, also wenn ich jetzt neues very very healthy Schokoladenkuchen oder sonst was habe in diese Richtung, den kann ja jeder essen. Wenn ich aber immer nur im Storytelling auf diese spitzen Argumente gehe, dann macht das keinen Sinn, sondern das Hauptargument muss einen Schokoladenkuchen natürlich sein, der schmeckt so lecker und vielleicht ist er irgendwie witzig oder die Leute sind witzig oder er ist besonders traditionell, also bestimmte Werte einfach ansprechen, die je nachdem, was ich für eine Zielgruppe habe, dann auch diese Zielgruppe natürlich ansprechen.
Ja klar, logisch, Werte sind wichtig und Geschmack noch wichtiger. Austausch mit anderen Startup-Verbänden, wie sieht's da aus? Zum Beispiel Startup-Verband mit Verena Pauster.
Also wir sind im Austausch eigentlich mit allen möglichen Verbänden, Organisationen, Vereinen, Accelerator, Netzwerken, die es da so gibt, wenn es um den Food, Gastro, Agrar und Handelsbereich geht. Mit dem Startup-Verband selber haben wir zarte Kontakte, aber noch keine sehr intensiven. Da freuen wir uns aber, wenn wir das intensivieren können. Aber wir sind ja selber auch nur ein kleiner Verband. Also wir können jetzt nicht auf einmal sofort alle Kontakte machen. Aber wir sind da natürlich im Austausch. Und als wir damals unsere Pressemitteilung rausgegeben haben, haben wir auch sofort eine E-Mail bekommen vom Deutschen Startup-Verband. Willkommen in der Welt der Verbände.
Ja.
Also, jetzt haben wir ein paar Jahre hinter uns und haben mittlerweile auch gelernt, es gibt da eine sehr große Vielzahl an Verbänden, Vereinen, Netzwerken. Aber wir haben das im Food-Sektor, zumindest im Agrar- und Food-Sektor, haben wir uns alle so ein bisschen im losen Verbund zusammengetan im Netzwerk der Netzwerke und tauschen uns da regelmäßig aus über die Aktivitäten, stimmen auch unsere eigenen Eventtermine ab, damit wir uns da nicht konkurrenzieren und unterstützen uns auch gegenseitig, was die Promotion angeht. Das ist eigentlich eine ganz tolle Sache. It's One Week Family. Kann man fast echt nicht anders sagen.
Thema Promotion. Möchtest du irgendetwas promoten? Gibt es in der nahen Zukunft ein Event, auf das du hinweisen möchtest?
Ja, ich hatte ja schon anfangs angedeutet, dass wir einmal im Jahr immer einen sehr, sehr großen Event machen. Das ist eben unser New Food Festival an zwei Tagen mit einem Aufbautag, wo es im Anschluss noch eine Opening Night gibt. Das ist eben jetzt dieses Jahr das New Food Festival vom 4. bis zum 6. März 2025 an der Universität Stuttgart-Hohenheim. Und wer sich ein bisschen auskennt, die Universität Hohenheim ist nun die führende Agri-Tech und Food-Universität, Food-Tech-Universität Deutschlands, die Nummer 9 in Europa, glaube ich, und die Nummer 27 oder so in der Welt. Also besseren Platz für das Thema Innovation und über auch den Wandel des Food-Systems, das wird nämlich unser Thema sein, Food System Evolution Revolution, gibt es eigentlich nicht. Wir werden offene Labore haben. Wir zeigen einen Agrarroboterhund. Wir haben wahrscheinlich eine kleine Indoor-Farm dort in der Ausstellung und auch einige andere spannende Sachen. Und vor allen Dingen, es kommen nicht nur Startups, es kommen auch Innovatoren von großen etablierten Konzernen dort, die Nachhaltigkeitsabteilung, teilweise Innovationsabteilung. Und wir haben, glaube ich, mittlerweile jetzt nach der Grünen Woche, wo ich war, haben wir ganz, ganz spannende und geschmackvolle, also leckere, innovative Foodprodukte auch in unserem Catering dabei, weil das Catering wird eben von den Innovatoren, von den Startups eben quasi gemacht. Also die stellen die Ware bereit, unser Catering kocht das dann. Also wird es auch lecker Innovationen für den Bauch geben.
Ja, super, danke für die Antwort. Und falls du noch einen Gutschein hast, den wir irgendwo droppen können, sag natürlich auch gerne Bescheid, weil letzten Endes ist ja auch der Podcast hier nichts anderes als auch eine Matchmaking-Plattform, denn natürlich soll es den Austausch fördern.
Das werde ich super gerne machen. Bekommt ihr gerne im Anschluss dann direkt, dass das dann bearbeitet werden kann von euch.
Alles klar, also wer sich für einen Gutschein bzw. für das New Food Festival interessiert, kriegt hier auch die Möglichkeit, seinen Gutschein dann einzureichen.
Ich kann den Gutschein so machen, wir haben ja auch eine Messe noch, es ist ja nicht nur Konferenz über zwei Tage, es ist auch Startup-Innovationsmesse und den Gutscheincode, den ich euch geben kann, der gilt sowohl für Aussteller, für Stände als auch für Tickets.
Klasse, nehmen wir alles mit rein in die Shownotes und in unsere Posts. Herzlichen Dank. Dann vielleicht nochmal eine Frage zum Thema Direct-to-Consumer-Modelle. Die werden in der Zukunft noch wichtiger, zumindest werden sie hier und da als die Zukunft des Vertriebs gefeiert. Wie stehst du dazu und wie siehst du mögliche Herausforderungen für Startups?
Ja, Direct-to-Consumer ist auf jeden Fall eine Sache, die super funktionieren kann. Also gerade auch online, ne? Also wenn ich überhaupt nicht so richtig über den Handel gehe, es gibt genügend Beispiele auch aus dem Food-Bereich, die das zeigen. Ich nenne jetzt einfach nur mal Koro, ne? Die da sehr, sehr erfolgreich unterwegs sind. Aber auch, es gab in der Vergangenheit auch andere, Waterdrop und so weiter. Entscheidend ist für Direct-to-Consumer, dass ich wirklich auch ein fürs Online-Business fähiges Produkt habe. Das ist halt bei vielen Food-Produkten nicht unbedingt der Fall. Gekühlte, gefrorene, frische Lebensmittel, in Glasverpackungen, also schwere Lebensmittel und so weiter, ist eher schwierig.
Ja.
Und bei diesen Produkten, bei diesen klassischen Food-Consumer-Products, ist nach wie vor der Handel das Entscheidende. Und wenn ich aber ein Produkt habe, ich sag mal, wo ich sehr geringe Produktionskosten habe, aber eine sehr hohe Marge machen kann bei Functional Food, bei diesen ganzen Protein-Fitness-Produkten, da lohnt sich dann auch in Kauf zu nehmen, dass man 50% der Marge eigentlich an Amazon abgibt. Da kann man aber auch über Amazon verkaufen, weil immer noch genügend übrig bleibt. Also es kommt echt auf die Kalkulation an. Auf die Positionierung natürlich auch und wo sucht letztendlich der Konsument auch das Produkt. Ne? Aber wenn ich sehr nischig bin mit einem, ich sag mal, veganen Honig oder so, dann ja, weiß ich nicht, der hat dann auch nicht so eine hohe Marge und ob ich da über Amazon wirklich erfolgreich im Sinne von schwarzen Zahlen auch verkaufen kann.
Ja, alles klar. Vielen Dank dir. Das sind doch gute Themen gewesen. Vielleicht nochmal eine allerletzte Frage. Wie schmeckt die Zukunft?
Ja, wie schmeckt die Zukunft? Die Zukunft schmeckt so, dass sie sich eigentlich zu unserer bisherigen Konsumgewohnheit nicht verändert hat. Nur wird sie gesünder sein, sie wird nachhaltiger sein, also nachhaltiger auch im Sinne des Planeten, aber auch für den Menschen. Und ja, sie wird, ich sag mal, insofern von den Geschmäckern her mehr Ethno sein. Das heißt viel mehr Vielfalt. Ne? Also ich habe Asia-Food, ich habe American-Food. Also da habe ich viel mehr Varianz. Aber wir werden jetzt nicht irgendwie Space-Food plötzlich bekommen, was wir essen, sondern das wird immer noch so sein wie vorher. Vielleicht kommt es aus dem Bioreaktor, aber es sieht aus wie ein Stück Fleisch und schmeckt wie ein Stück Fleisch.
Functional-Food ist doch schon Astronautennahrung. Kleiner Witz am Ende. Ja, vielen Dank, Marc, dass du da warst. Marc Leinemann von Crowdfoods.
Ich danke dir ich freue mich über Feedback und wenn viele Leute auch zu unserem Event kommen natürlich. Ihr seid auch herzlich eingeladen, wenn ihr mögt, kommt vorbei. Und danke nochmal und weiterhin viel Erfolg mit eurem Podcast.
Danke.
Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@dachvibes.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter dachvibes.com.
Dachvibes.